Also es ist nicht so sehr nur der Unterschied zwischen Leistungs- und Gesundheitssportler, sondern eher, wo bin ich jetzt gerade in der Phase? Ist das eine grundlegende Aufbauphase? Dann bin ich eigentlich immer physiologisch orientiert. Und wenn es dann in Richtung Wettkampfgeschichte geht, bin ich eher deutlicher pace-orientiert.
Manche laufen, weil sie auf der Jagd nach Bestzeiten sind. Andere, weil sie gesund alt werden wollen. Beide Parteien stehen vor der großen Frage: Trainiere ich, je nach Ziel, am besten nach Pace, nach Puls oder sollte ich auch Parameter wie die HRV einbeziehen? In dieser Folge werfen wir einen Blick auf den Kontrast zwischen Leistungs- und Gesundheitssport und wer denn nun wie am besten trainieren sollte. Und das mache ich, Elliot, mit einem absoluten Experten. Professor Dr. Olaf Hoos, Leiter des Sportzentrums der Uni Würzburg und Professor für Trainingswissenschaft. Er forscht seit über 30 Jahren zur Herzfrequenzvariabilität, hat bahnbrechende Studien mit Professor Dr. Hottenrott und Professor Dr. Grunwald publiziert und bringt das Beste aus zwei Welten mit. Er ist nicht nur Forscher, sondern auch seit fast 45 Jahren leidenschaftlicher Läufer und läuft noch immer regelmäßig auf das nationale Treppchen. Im Gespräch gibt Olaf jetzt Tipps, wie die zwei Lager, also Spaß und Gesundheit versus reine Performance, jeweils Puls, Pace und HRV für sich nutzen können, um ihr Training zu steuern. Er gibt dabei auch seine Einschätzung zu Zone 2-Umfängen und Double Threshold Days und verrät, wo die Gemeinsamkeiten liegen in der Trainingssteuerung von Leistungs- und GesundheitsläuferInnen. Also freu dich auf einen Deep Dive voller Aha-Momente. Wir gehen rein. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Olaf, und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht erstmal zuallererst, weil es so ein bisschen der Elephant in the Room ist, die Hitzewelle, die letzte große Hitzewelle, die wir gerade hatten. Hast du die gut weggesteckt und vor allem, wie hast du auch währenddessen trainiert?
Naja, man muss bei der Hitze jetzt deutlich über 30 Grad, ne? Wir hatten ja bis zu 40 Grad auch zum Teil, muss man schon versuchen, der Hitze ein bisschen aus dem Weg zu gehen beim Training. Entweder ganz früh morgens, das ist auch das, was ich zum Teil mache, oder aber ich habe zum Teil das Training nach innen verlegt. Ich bin natürlich in einer universitären Einrichtung, wo ich auch mir relativ leicht mit einem Laufband aushelfen kann. Ja. Sei es mein eigenes Laborlaufband oder sei es ein Fitnesslaufband dann bei uns im Fitnessbereich. Also gehen tut das natürlich schon, das habe ich auch getan. Es ist gar nicht so sehr nur die Hitze, sondern auch die direkte Sonneneinstrahlung, UV-Belastung und Ozon. Das sind schon Sachen, denen man dann bei den Extrembedingungen eher ein bisschen aus dem Weg gehen sollte.
Ja, praktisch, dass du da dein eigenes Labor zur Verfügung hast. Also musstest du gar nicht vom Trainingsplan abweichen sozusagen oder hast du schon trotzdem ein bisschen runtergefahren, einfach weil die Grundbelastung irgendwie auch höher war?
Ja, also ich habe tendenziell auch ein bisschen weniger intensiv gemacht, das schon. Aber ich habe es versucht, eher aus dem Weg zu gehen, weil ich selbst ja immer noch ein bisschen aktiv bin als Mittelstreckler, wo ich natürlich auch eine gewisse Intensität brauche.
Das stimmt.
Wo dann der einfache Dauerlauf einfach gesagt nicht ausreicht und ich das dann ab und zu eingestreut auch mit den intensiven Einheiten, aber so mache, entweder ganz früh oder ganz spät.
Ja, da hatte ich dann in Anführungszeichen das Glück, dass ich keine Intervalle machen musste letzte Woche. Da kann ich schon eher den regenerativen, langsamen Dauerlauf auch machen. Ich glaube, währenddessen finde ich ihn auch immer gar nicht so schlimm, aber das danach, habe ich gemerkt, finde ich sehr ätzend. Also ich habe das Gefühl, dass mein Körper dann halt stundenlang noch sehr erhitzt ist und ich die ganze Zeit am Nachschwitzen bin. Und wenn man dann eher abends trainiert, so wie ich, ist es natürlich sehr schlecht für die Schlafqualität. Ja. Und da habe ich dann wirklich ein bisschen Probleme gehabt letzte Woche. Deshalb bin ich umso froher, dass jetzt langsam ein bisschen abgekühlt ist. Also heute ist wieder ein etwas kühlerer Tag im Vergleich. Ja, da hatte ich jetzt aber auch nicht so sehr die Probleme, auch mal eine Trainingseinheit entweder ausfallen zu lassen oder halt zu ersetzen durch Krafttraining im Kühlen. Ja. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Mhm. Aber da kommt vielleicht dann auch dieser Gesundheitsläufer in mir durch, weil bei mir Leistung etwas weniger im Fokus steht als vielleicht bei einem Läufer oder auch einer Läuferin, die im Jahr zum Beispiel mehrere Marathons auf Bestzeit läuft. Mhm. Ja, also da...
Aber ich glaube, so unterschiedlich ist manches gar nicht, weil also einen Punkt hast du schon angesprochen, der wichtig ist. Es ist ja natürlich nicht nur das Training selber, sondern was passiert dazwischen. Und wir müssen einfach sagen, dass die Hitze insgesamt belastend ist, ne? Und die Schlafqualität, die du schon angesprochen hast, ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man selber merkt, dass die Schlafqualität schlecht ist, und das ist jetzt, glaube ich, bei der Hitze bei fast jedem schlechter als vorher gewesen, dann muss man halt gucken, das wirkt sich natürlich auf die Leistungsfähigkeit aus, das wirkt sich auf die Abstände von intensiven Trainingseinheiten aus, und deshalb sollte man da schon ein bisschen runterfahren, weil man den Schlaf, wenn man eben so viel schwitzt, nicht gut schlafen kann, das merkt man einfach, dass man nicht ganz so erholt ist für die nächste Einheit.
Richtig, und da ist dann das Körpergefühl auch wichtiger wahrscheinlich als,
genau,
ja, was die anderen Parameter sagen, aber darauf wollen wir ja gleich eingehen. Also mir ist so aufgefallen, in unserer Community gibt es natürlich ambitionierte LäuferInnen, aber eben auch ganz, ganz viele FreizeitathletInnen, die eher aus Spaß und auch aus Gesundheitsprävention laufen. Und obwohl die Laufbubble so heterogen ist, trainieren aber irgendwie häufig alle nach denselben Prinzipien und Parametern. Und so, das war so ein bisschen meine Feststellung. In dieser Folge wollen wir ein bisschen hinterfragen, ob das aber auch so sinnvoll ist. Also, ob man nicht eigentlich zwei Kategorien aufmachen muss, wenn man auch über unterschiedliche Parameter spricht oder ja, unterschiedliche Möglichkeiten der Trainingssteuerung. Passt auch vielleicht ganz gut mit der Hitze, weil man da eben dann ja vielleicht noch mal mehr drüber nachdenkt, ob man jetzt nach Pace oder nach Puls läuft oder wie man vielleicht auch die HRV in das Ganze eingliedert. Also da bin ich ganz, ganz gespannt jetzt über die verschiedenen Themen, die wir zusammen erforschen wollen. Deshalb würde ich ganz gerne auch gleich mit einer grundlegenden Frage starten. Und zwar, muss denn dann jemand, also ein Mensch, der primär auf die Gesundheit achtet beim Laufen, also eher für wirklich Jux, Tollerei, aber eben auch Gesundheitsprävention läuft, muss so eine Person die Intensitäten grundlegend anders steuern als jemand, der auf Leistung läuft, also ein Leistungsathlet, eine Leistungsathletin?
Also das würde ich mit Jein beantworten, weil es natürlich zwei Aspekte gibt, dabei zu beachten. Klar kann man sagen, die Leistungsmaximierung steht nicht im Vordergrund. Ich müsste die ganz intensiven Einheiten, V2-Max-Training, Intervalltraining nicht unbedingt machen, um hier den besten Effekt vielleicht zu erzielen. Andererseits wissen wir aber auch, dass natürlich ein dosiertes, ab und zu, vielleicht deutlich weniger, aber doch ab und zu vorkommendes V2-Max-Training mit hoher Intensität natürlich auch gesundheitswirksam sehr positiv sein kann. Wir haben gute Studien, die eben auch zeigen, dass auch für eingeschränkte Personen, sogar Patienten, wenn sie ordentlich durchgecheckt sind, ein intensives Training in sehr kurzer Zeitdauer einen sehr guten Effekt haben kann. Und die maximale Sauerstoffaufnahme an sich ist ja einer der Prädiktoren auch für Herz-Kreislauf-Gesundheit, also nicht nur für die Leistungsfähigkeit. Das heißt, ich würde sagen, ja, deshalb, man muss die Gewichtung ein bisschen anders machen. Ne? Also da wird nicht so viel im intensiven Bereich passieren im Regelfall, sondern eher im moderaten Ausdauertrainingsbereich. Über Zonierung können wir ja gleich nochmal sprechen. Das heißt also, und auch die Entscheidung, wenn ich mich mal nicht so gut fühle, was mache ich jetzt, muss natürlich eher dann in den Wohlfühlbereich gehen, als das jetzt im leistungsorientierten Sinne ist. Ne? Und du hast die Bedingungen gerade angesprochen, das Verhältnis von Puls, Herzfrequenz zu Pace verändert sich natürlich bei so extremen Bedingungen, wie wir sie jetzt hatten. Das ist ganz klar ein Punkt, den muss man im Kopf haben. Das heißt, das, was man sonst als Pace gelaufen ist, wird zu einem sehr viel höheren Puls führen oder zu einer sehr viel höheren Herzfrequenz führen. Richtig. Und das muss man definitiv natürlich im Kopf haben und sollte der Hitzestress sollte von Gesundheitsorientierten natürlich noch mal stärker berücksichtigt werden als von den Leistungsorientierten, die das ja zum Teil sogar bewusst nutzen, ne? Wo ja bewusst mittlerweile auch seit ein paar Jahren Hitzetraining mit entsprechenden Anzügen eine Rolle spielt. Also es ist eine Mischform, ne? Aber tendenziell würde ich sagen, nicht grundsätzlich anders machen, die Gewichtung aber anders machen und auch stärker noch auf moderate Trainings natürlich Wert legen in der Gesamtbetrachtung.
Ja, spannend, dass du das auch so ansprichst mit dem Hitzetraining, weil stimmt, das wäre jetzt auch dann eigentlich direkt so eine Zwischenfrage, ob jemand, der aus so Gesundheitsgründen von so klassischem Hitzetraining eigentlich überhaupt profitiert, ne? Ist das eigentlich nur eine Belastung für den Körper oder gibt es da auch irgendwelche Benefits von, die nicht mit der Leistung zusammenhängen?
Also ganz, einfach gesagt, ist es ja so, dass so ein Hitzetraining, das ist zwar nicht so gut belegt bisher, aber zumindest ein paar Hinweise gibt es, dass es so eine leicht ähnliche Wirkung hat wie so ein Höhentraining. Wir sehen das ja zum Teil auch in Social-Media-Bereichen, wie Spitzenathleten dann zeigen, was sie dann im Saunabereich oder mit so einem Anzug halt machen. Der Effekt ist natürlich tendenziell auch für einen weniger Trainierten da, dass man sich an die Hitzesituation gewöhnt, dass man das Schwitzen natürlich besser dosiert, lernt besser zu dosieren. Man muss halt für den Flüssigkeitsausgleich sorgen. Und man muss eben schauen, dass man das nicht in den Bereich reintreibt, wo es dann Kreislaufprobleme oder Ähnliches gibt. Was natürlich bei Personen, die sehr lange schon sehr viel trainieren, deutlich mehr Stabilität da ist, als bei jemandem, der das jetzt noch nicht so lange macht und nicht so häufig macht.
Okay, ja.
Also die Körperkerntemperatur kontrollieren ist, glaube ich, auch was ja bei dir so ein Hitzetraining dann der entscheidende Punkt ist.
Ja, ganz wichtig, stimmt. Und kann man sagen, dass es denn so eine richtig klare Grenze gibt, wo dieses, ja, vielleicht eher gesundheitsorientierte Laufen, so, ja, wieder in Richtung leistungsorientiert geht, also beziehungsweise wo man die Grenze ziehen kann zwischen, das ist noch gut, in Anführungszeichen, für den Körper und das mache ich jetzt eigentlich nur noch, um meine Performance zu steigern? Oder ist das sehr individuell?
Genau, also der Kern, würde ich sagen, deshalb auch das Jein vorhin, ist, dass eigentlich Training an sich, das ist der Kern der letzten Jahre in der Entwicklung, individualisiert werden muss. Und das ist dann, selbst bei den kann man nicht sagen, die Spitzensportler trainieren alle so und die Gesundheitssportler alle so, sondern man sollte möglichst für seine Leistungsorientierung, für seine Leistungsvoraussetzungen das Training darauf zuschneiden. Und dann ist es natürlich schon so, dass wir nicht in den hochintensiven Bereich ständig reingehen müssten, um eine maximale Leistungsverbesserung zu haben. Es muss vielleicht auch nicht immer ganz genau abgestimmt werden auf das, was jetzt passiert. Es kann auch ein bisschen nach Lust und Laune geschehen. Der soziale Aspekt beim Laufen ist ja sicherlich auch etwas, dass man in der Gruppe sich trifft zu einem fixen Termin, dann aber vielleicht auch mal ein bisschen lockerer oder ein bisschen intensiver macht, was man jetzt, wenn man es rein systematisch, planmäßig machen würde, vielleicht detaillierter festlegen würde. Das finde ich absolut legitim und sollte auch so sein. Aber prinzipiell ist es wichtiger zu sagen, ich höre auf ein paar Körperkernsignale und auf mein subjektives Empfinden und lerne auch mein subjektives Empfinden mit meinen biologischen Signalen, wie die Herzfrequenz, vielleicht die Herzfrequenzvariabilität, zu der wir dann noch kommen, ja, und den Pace dann auch ins Verhältnis zu setzen. Also das ist ein wichtiger Lernprozess, der stattfinden sollte.
Ja, okay. Du hast ja eben auch schon die Zonen angesprochen, also die klassischen Trainingszonen, die in der Regel im Idealfall vielleicht auch mit einer Leistungsdiagnostik bestimmt werden. Wie ändert sich auch dieses Trainieren nach Trainingszonen, wenn man das jetzt mal unterteilen würde in Leute, die eigentlich nur aus Gesundheitsprävention trainieren und Leute, die natürlich ja sich steigern wollen im Laufe ihres Trainings und vielleicht auch Bestzeiten im Blick haben?
Also wir haben ja die sehr intensiv geführte Diskussion im Moment um die Zone 2. Ne? Dann muss man natürlich sagen, was ist jetzt genau die Zone 2? Da fängt es ja schon an. Ne? Also es gibt natürlich ja fast grenzenlos viele Möglichkeiten, die erste und zweite Schwelle, wie auch immer man sie benennen will, dann, ne? Also mit aerobe und anaerobe Schwelle, das ist vielleicht eher ein bisschen alt, hausbacken, weil natürlich wir immer einen gemischten Stoffwechsel eigentlich haben in allen Bereichen, auch wenn er eher dominant und weniger dominant dann natürlich in die Bereiche reingeht. Aber ob wir das jetzt mit Ventilationsgrößen machen, mit Laktatgrößen machen oder dann mit Ersatzgrößen, die das schätzen metabolisch, kriegen wir natürlich unterschiedliche Zonierungen schon. Ne? Wir können es ja auch über leistungsbezogene Zonen machen, die dann in Prozent der Maximalleistung oder in Prozent der Laufgeschwindigkeit an der VO2 Max, also all diese Varianten gibt es ja. Und dann werden die Zonen natürlich sehr unterschiedlich und das, was dann bei dem einen Zone 2 ist, also zwischen der ersten und zweiten Schwelle, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich nach einer anderen Steuerungsgröße nicht unbedingt dann das Gleiche. Ja, und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Grundsätzlich würde ich sagen, das Grundlagenausdauertraining gesundheitsorientiert im Vordergrund. Die zweite Zone, diese Zone 2, ist eine sehr gute Mischung deshalb, weil wenn Personen auch nicht so viel trainieren vom Trainingsumfang, ne, also von der Stundenanzahl, dann kann man sehr gut in diesem Z2-Bereich eigentlich einen Großteil des Trainings absolvieren und sollte halt gucken, dass wenn es intensiver wird, auch Intervalltraining wird ja relativ, selbst im Spitzenbereich, relativ stark mittlerweile so an dem Übergangsbereich knapp drunter oder knapp drüber gemacht, ne, gar nicht so sehr mehr dann in dem ganz hochintensiven Bereich oder dann eher punktuell in dem hochintensiven Bereich. Das ist ja die Diskussion mit Zone 2 und die Double Threshold und Norwegian Method Diskussionen, die wir ja so in den Medien finden. Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht wirklich neu. Ne? Gewusst haben wir das vorher schon immer. Ich glaube, es wird jetzt sehr, sehr viel klarer dann auch umgesetzt. Ne? Also die Umsetzung ist ja immer, man weiß das. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, sind wir alle trotzdem deutlich stärker Pace-behaftet als jetzt Herzfrequenz-behaftet. Ne? Weil am Ende, wir haben so unsere Runden und wenn man dann doch trotz, obwohl man es weiß, man fühlt sich nicht so gut oder man merkt, die Herzfrequenz geht deutlich höher, man läuft die Runde halt dann doch eher so, wie man sie läuft, ne, vom Pace her und nicht unbedingt, dass man sagt, ich nehme jetzt wirklich raus und lasse die Herzfrequenz mehr oder weniger konstant. Ne? Und da steckt in einem so ein bisschen drin, als Läufer, weil man diese Pace-Orientierung mit Trainingsrunden, die man kennt, natürlich als erstes auch griffbereit hat. Und ich glaube, da dieses Abwägen, diese Diskussion, dann doch sich ein bisschen stärker auf die Herzfrequenz einzulassen, um dann wirklich in dem Zonenbereich zu bleiben, ist sicherlich sinnvoll, insbesondere für die dann vor allem gesundheitsorientiert, aber natürlich auch für die Leistungssportler. Das ist ja der zweite Punkt, die dann halt sehr viel mehr Gesamtumfang trainieren. Das wird halt immer vergessen. Also die Gesamtstundenzahl ist ja viel höher vom Training, deshalb muss prozentual und umfangsmäßig natürlich auch sehr viel im niedrigintensiven Bereich trainiert werden, weil sonst der absolute Umfang in den mittleren bis hohen Intensitäten auch zu groß wird. Ja. Und diese Diskussion ist dann deshalb gar nicht so unterschiedlich aus meiner Sicht. Von der Gewichtung her ist es halt so, wenn man insgesamt weniger trainiert, kann man in diesem mittelintensiven Bereich eigentlich relativ gut Effekte erzielen, Spaß haben und sich trotzdem nicht überlasten. Wenn man dann extrem viel trainiert, muss man das halt ein bisschen stärker polarisieren.
Ja, aber so oder so ist Zone 2 dann eben für alle wichtig, ne?
Genau.
Also das ist so ein bisschen da an der Stelle das Fazit. Ja, bevor wir auf so ein bisschen die Diskussion zwischen Puls und Pace eingehen, da bin ich schon ganz gespannt. Du hast ja eben gerade gesagt, dass man die Trainingszonen natürlich dann auch auf unterschiedliche Art bestimmen kann.
Ja.
Gibt es da aber auch vielleicht so Empfehlungen oder eben No-Gos, je nachdem, ob man leistungsorientiert trainiert oder gesundheitsorientiert? Also kann man, also ist das für manche vielleicht dann, oder ist die Bestimmung für jemanden, der auf Performance trainiert, da vielleicht dann auch viel relevanter als für jemanden, der nur auf Gesundheit trainiert?
Ja, relevanter würde ich nicht sagen. Es ist etablierter. Ne? Relevant ist es eigentlich schon für alle. Deshalb, weil ich natürlich, wenn ich individualisieren will, mein Training, dann macht es natürlich Sinn, Referenzpunkte zu nehmen. Der einfachste Referenzpunkt ist ja oft die maximale Herzfrequenz, das dann prozentual zu machen. Das funktioniert im Regelfall auch ganz gut. Ne? Wenn wir uns die Zonierungspublikationen anschauen, Befragungen dann auch von Trainern weltweit und ähnlichem, da kommt schon am Ende was relativ Ähnliches, wenn auch nicht Identisches raus. Ne? Manche nutzen ja dann 5 Zonen, andere 6, andere 7 beim Laufen sogar. Ne? Das heißt, du hast auch Zone 2, sind dann eigentlich Zone 2a und b oder 2 und 3. Und dann wird es schon mit der Begrifflichkeit schwierig, ne? Weil manche nennen den oberen Teil Zone 3, dann, also was so knapp unter der zweiten Schwelle liegt, dann weißt du schon nicht mehr genau, was gemeint ist oder man redet aneinander vorbei. Und der zweite Punkt ist, unterschiedlich sind sie vor allem dann, wenn du das eine eher über die ventilatorischen Schwellen bestimmst, ne? Also das mit der Spirometrie, oder aber über die laktatbasierten. Die sind halt nicht austauschbar und selbst bei den Laktatkonzepten gibt es ja unterschiedliche. Ne? Das Fixe mit den 2,4 Millimol ist vielleicht so das älteste, aber auch noch am häufigsten benutzte, obwohl man sich darüber streiten kann, ob es das Beste ist, ne? Sondern da gibt es sicherlich bessere, individuellere Konzepte. Aber am Ende geht es darum, dass du ja deinen Leistungsfortschritt auch dokumentieren willst. Ne? Und da musst du halt sagen, okay, wenn ich mit dem gleichen Konzept ins Training gehe und dann schaue, hat sich jetzt was getan über einen gewissen Zeitraum, dann kann ich das natürlich mit dem gleichen Messprotokoll, das ist das Wichtigste bei einer Leistungsdiagnostik, gleiches Messprotokoll, was zu der Schwellenbestimmung passt. Und da haben wir genügend Informationen zu sagen, okay, wenn ich ein bestimmtes Messprotokoll benutze, dann macht auch diese oder jene Schwelle am meisten Sinn.
Okay, also es ist nicht pauschal zu sagen, Laktat ergibt mehr Sinn für FreizeitläuferInnen und die Atemgasanalyse ist besser zum Beispiel für LeistungsathletInnen.
Nee, im Regelfall ist es ja auch so, dass bei den LeistungsathletInnen die Sauerstoffaufnahme und das Laktat bestimmt wird. Das ist ja eigentlich in der klassischen Leistungsdiagnostik so. Ne? Und du versuchst ja auch möglichst effizient das zu machen, dass du dann nur einen Test, weil wenn du spirometrische Schwellen bestimmst, ist der Testablauf, ja, das ist ja dann eher eine Rampe mit der VO2-Max-Bestimmung noch inkludiert. Beim Laktat-Test hast du ja dann eher einen Laktatstufentest oder du musst kombinieren, da gibt es ja auch Möglichkeiten zu. Auch da müssen wir sagen, auch im Spitzenbereich ist es so, dass man natürlich versucht, auch noch praxisnah zu bleiben. Also auch da geht es ja darum, natürlich können wir maximale Laktat-Steady-State-Tests machen, wo du immer Halbstundenläufe machen musst. Das ist aber auch nicht wirklich praktikabel im klassischen Trainingsprozess immer wieder zu tun. Das heißt also, auch hier geht es darum, dann über so einen Stufen- und oder Rampenprotokoll oder gemischt halt sowohl die maximale Sauerstoffaufnahme als auch die Schwellen dann ein bisschen genau zu bestimmen. Und das lohnt sich eigentlich für gesundheitsorientierte Sportler genauso, das mal zu machen, um dann den Abgleich mit dem Pace und der Herzfrequenz an diesen Zonenrändern, nenne ich es jetzt mal, oder Übergangsbereichen beziehungsweise Schwellen dann zu kennen.
Okay.
Und das ist lohnenswert in jedem Fall, die Bezugspunkte zur maximalen Herzfrequenz oder zur maximalen Pace kann man natürlich auch machen, wenn man nichts zur Verfügung hat oder eben dann auf Variables, die halt verschiedene Kenngrößen ja auch schätzen,
Ja,
zurückzugreifen.
ja. Okay, ja. Da hatte ich ja auch, ne, heben wir uns für später auf, für die Herzratenvariabilität, aber da hatte ich ja auch gelesen, dass man da jetzt auch neue Möglichkeiten hat. Da bin ich auch schon gespannt, was so deine Einschätzung dazu ist. Aber lass uns gerne mal in Pace versus Puls gehen. Ich erinnere mich, dass wir sowas auch schon mal im Podcast hatten. Wir haben es uns aber vor allem, ja, das Fazit war dann vor allem, aus Leistungssicht sollte man eher nach der Pace trainieren, weil sie eben nicht so. Ja, sie schwankt halt nicht so sehr, ne? Sie ist eine feste Größe, sie wird nicht von der Tagesform beeinflusst. Wäre jetzt natürlich die erste Frage, ist das Training nach Pace die erste Wahl für alle Athletinnen? Weil, wie du schon gesagt hast, meistens machen wir es dann. Also selten gleichen auch die FreizeitläuferInnen unter uns zwischendurch ab, ob der Puls sich jetzt stark verändert hat bei einem Lauf. Meistens geht man halt nach der Pace, die man sich vorher festgelegt hat. Oder man läuft immer dieselbe oder wie auch immer man das dann handhabt. Aber ja, was ist da so deine Einschätzung? Wann oder für wen lohnt sich das Training nach Pace denn eigentlich wirklich?
Also vom Gefühl her ist es für eigentlich alle Sportler wichtig, beides zu machen. Von der Gewichtung würde ich das so sagen, wie du es gesagt hast. Da ist es tendenziell noch die Pace-Orientierung, zumindest wenn es in Richtung Wettkampfsaison geht, für die Wettkämpfe läuft, natürlich wichtig, weil wir dürfen eins nicht vergessen, es geht nicht immer nur um die Physiologie. Ne? Wir diskutieren immer über die Physiologie, aber du musst vom Kopf natürlich auch wissen, du musst ja das Gefühl haben, das ist eine Pace, die kann ich laufen. Ne? Und wie fühlt sich die Pace an, die ich dann im Halbmarathon oder Marathon laufen will? Nun, die Physiologie spielt damit rein. Aber am Ende sind es beide Faktoren, die immer eine Rolle spielen. Also du solltest in der Lage sein, damit bei deinem Pace keine zu hohe Herzfrequenz Drift über die Zeit zu haben. Und wenn das im Vergleich zu einer Runde, die du sonst typischerweise läufst, wo du eine klassische Herzfrequenz und eine bestimmte Pace hast, du auf einmal eine sehr viel höhere Herzfrequenz hast bei gleicher Pace, zeigt dir das ja an, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so gut drauf. Ne? Das kann natürlich, ne, wenn wir so Temperaturen wie letzte Woche haben, mit fast 40 Grad, dann wird das so sein. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Rückmeldung zu sagen, naja, vielleicht muss ich hier dann tatsächlich mal ein bisschen auf die Bremse treten, um hier dem körperlichen Stress, wenn ich das dauerhaft regelmäßig mache, dem körperlichen Stress aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, es ist immer die Gewichtungsfrage. Ne? Wie oft mache ich sowas? Und deshalb ist es auch für die Spitzensportler wichtig zu sagen, wenn ich eine Trainingseinheit machen will, wo ich halt einen bestimmten physiologischen Reiz nicht überschreiten möchte für das Gesamtsystem, dann sollte ich natürlich auch in dem Herzfrequenzbereich beziehungsweise in dem Laktatbereich, wäre ja dann die vielleicht noch metabolischere Variante zu messen, auch drin bleiben. Und das ist ja das, was auch passiert mittlerweile mit den Handheld-Laktatgeräten, ne, was ja dann im Spitzenbereich zum Teil auch sehr konsequent eingesetzt, das sehen wir ja auch, wird. Und das ist halt die Idee zu sagen, nee, dann muss ich halt auch konsequent mal die Pace runterfahren, wenn ich merke, dass es nicht geht.
Okay, also auch gerade mit Hinblick dann auf bessere Regeneration oder
Genau.
ne, Anpassungen, die trotzdem passieren, dass man halt nicht gegen den eigenen Körper sozusagen trainiert.
Genau, weil am Ende ist die Anpassung ja etwas, die man kurzfristig sehen kann. Kurzfristig will man immer sagen, oh, ich will das Training jetzt zu Ende machen und
Ja.
ich bin ja sonst schneller gelaufen. Das steckt immer in einem drin.
Ja.
Aber langfristig ist es vielleicht auch manchmal die Trainingseinheit, die man nicht gemacht hat oder die man langsamer gemacht hat, die dann dafür gesorgt hat, dass ich eben in meinem langfristigen Aufbaubereich zu dem richtigen Zeitpunkt drin geblieben bin. Und deshalb ist immer diese Mischung, hören auf die Körpersignale in Verbindung mit natürlich einer gewissen Orientierung zu einem Pace hin, die Mischung, die genutzt werden soll.
Ja, aber das Gucken auf die Pace, auf den Puls, lohnt sich das dann trotzdem nur in wirklich längeren Einheiten oder in Einheiten, in denen ich eben nicht, also Intervalltraining mache, wo ne, man weiß ja, der Puls reagiert auch ein bisschen später. Also die Herzfrequenz geht nicht so schnell hoch, wie meine Pace im Intervall im Idealfall hochgeht. Das heißt, ich habe dann nicht so die gute Möglichkeit, das zu tracken. Ist das dann für Performance und Gesundheits, ne, Runners, nenne ich es jetzt mal gleich, dass man trotzdem eigentlich nur in den längeren Einheiten oder in den langsameren Einheiten den Puls so wirklich mit in Betracht ziehen kann?
Auch das würde ich nicht unbedingt sagen, weil du kannst ja schon schauen, wie schnell kommst du auch in deinen Herzfrequenzbereich, weil also die Herzfrequenzkinetik, die Anpassung in die entsprechend an die Belastungssituation ist auch eine Größe, die trainingsabhängig ist. Ne? Und je besser du in die Belastungssituation reinpasst oder dich anpasst, desto eher bleibt dann auch die Herzfrequenz relativ konstant über die Zeit. Ne? Weil das ist ja so dieses Konstrukt, was in den letzten Jahren im Sinne von Durability dann auch angeguckt worden ist. Ne? Also driftet die Herzfrequenz über die Zeit. Und das ist natürlich von den Intervallen abhängig. Bei sehr kurzen Intervallen würde ich dir recht geben. Ne? Da ist die Herzfrequenz jetzt kein guter Indikator. Wenn du da Kurzzeitintervalle machst, die bei 30, 60 Sekunden liegen, dann wird es schwierig oder brauchst du sehr lange, um in diesen mit sehr kurzen Pausen, um dann in den Intensitätsbereich reinzukommen, die du willst. Ne? Aber auch da haben wir ja Konstellationen, dass dann halt eben die Pause sehr kurz gemacht wird. Ne, aber ausreichend, damit das Laktat sich nicht so aufschaukelt. Das ist das, was ja eigentlich bei diesen Double-Threshold-Geschichten auch gemacht wird. Das ist ja eigentlich eine Unterbrechung von dem früheren klassischen Tempo-Dauerlauf, den du gemacht hast, den du dann mit kurzen Pausen einstreust, sodass du dann länger und, sag ich mal, besser regeneriert schon gleich die nächste Einheit, vielleicht sogar am gleichen Tag noch mit dem Double-Threshold oder ein bisschen später machen kannst. Also du kumulierst dann die Zeit in diesem Intensitätsbereich mit der Herzfrequenz, die dann schon auch in der Zone liegt, wie du es haben willst. Mit den kurzen Pausen sorgst du aber dafür, dass du metabolisch eben dich nicht überlastest. Und das ist die Idee eigentlich von diesen Trainingseinheiten, die dann sehr kurze, sehr häufige Intervalle mit sehr kurzen Pausen haben.
Ja, stimmt. Ja, das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, gibt es Einheiten, in denen du trotzdem diese Mischform nicht empfiehlst, sondern wo man ganz klar sich auf eine von beiden Größen eher verlassen kann oder verlassen sollte? Weil ich höre so ein bisschen raus, eigentlich ist es sinnvoll, beides immer so ein bisschen abzugleichen.
Also je näher du an einen Wettkampf rangehst, musst du irgendwann auch sagen, ich muss dann mal glasklar die Pace einfach in den Vordergrund stellen, weil es genau das ist, was ich ja laufen muss. Ne? Das gilt für diejenigen, die dann auf der Bahn laufen, würde ich sagen, noch sehr viel mehr als die, die auf der Straße oder im Gelände unterwegs sind. Weil das eine ist dann eher mit der Physiologie die Leistungsvoraussetzungen zu schaffen und das andere ist dann, wenn es in Richtung Wettkampfphase geht, klassisch, also wirklich die Distanz auch einzuteilen, auch das Pacen zu lernen, ne? Wie teile ich mir das Rennen ein? Das geht ja dann über die Geschwindigkeit vor allem. Und ich muss ein Laufgefühl eben für diesen Geschwindigkeitsbereich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, entwickeln, der mir dann auch, ne, unangenehm wird das so oder so, wenn ich im Bestzeitenbereich unterwegs bin. Das heißt, ich muss mich auch daran gewöhnen, wie gehe ich mit der unangenehmen Situation vom Pace um. Und da ist das Pace dann deutlich dominierender. Also es ist nicht so sehr nur der Unterschied zwischen Leistungs- und Gesundheitssportler,
Stimmt.
sondern eher, wo bin ich jetzt gerade in der Phase? Ist das eine grundlegende Aufbauphase? Dann bin ich eigentlich immer physiologisch orientiert. Und wenn es dann in Richtung Wettkampfgeschichte geht, bin ich eher deutlicher Pace-orientiert unterwegs.
Okay. Und dann, wenn man so Extremsituationen wie jetzt gerade das Wetter hat, es kann ja auch zum Beispiel starker Wind sein, das muss ja nicht nur Hitze sein,
Genau.
oder vielleicht auch die ersten Kältetage, wenn, ne, der
Genau.
Kälteeinbruch kommt.
Ja.
Es wird da dann aber Puls immer wichtiger?
Ja und nein. Ne? Auch da du musst halt wissen, was stresst den Puls noch zusätzlich zu dem, was die Leistung stresst. Und deshalb ist es ja auch wieder das Verhältnis von Herzfrequenz zur Leistung an sich. Ne? Problematisch sind natürlich dann extreme Bedingungen, ja, egal, Höhe wäre jetzt noch ein anderes Thema, ne, was man natürlich dann da auch berücksichtigen müsste. Und da ist es natürlich, um physiologisch in dem sinnvollen Bereich zu bleiben, sicherlich die Herzfrequenzsteuerung dann die einfachste Variante, die ich halt immer zur Verfügung habe. Ne.
Ja.
Und das mit dem Pace abzugleichen, das heißt also dann die Pace ein bisschen rauszunehmen oder eben der andere Weg ist, Bedingungen zu schaffen, wo ich dann wieder die Pace laufen kann, die ich laufen will. Das heißt also, so wie wir es gesagt hatten, der Hitze aus dem Weg gehen oder Bedingungen schauen, dass das vom Wind geht oder eine Laufbahntrainingseinheit mal machen im Fitnessstudio, wo ich gleichmäßige Bedingungen habe, die auch vergleichbar sind mit dem, was ich kenne und was ich schon im Training gemacht habe.
Okay. Wir haben jetzt ja mehrmals gesagt, dieses Abgleichen soll man machen. Vielleicht gucken wir uns das aber nochmal in der Praxis an, weil, ne, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Wie oft schaue ich denn dann während dieser Einheit sowohl auf Puls und Pace? Oder gucke ich mir am Anfang einfach die Auswertung an, um so ein, ne, Gefühl zu haben, wie lief das jetzt? Vielleicht kann man da auch nochmal Praxistipps geben, weil das vielleicht ein bisschen vage ist, der Begriff. Naja, man gleicht es
Ja.
halt ab.
Ja. Also Ich rate auch davon ab, auch für den Gesundheitssportlern, wir neigen natürlich im Moment dazu, sich auch mit den Variables zu versklaven, ne? Das muss man auch, da muss man auch ein bisschen schauen. Also du kennst das sicher selbst, ne? Also wenn man jetzt eine Trainingseinheit nicht gemessen hat, dann hat man sie nicht gemacht, so ungefähr vom Gefühl. Das ist natürlich bei ganz vielen Sportlern so. Das muss man halt auch schauen, dass das nicht der Kern der Sache ist, ne? Sondern am Ende das Training ist das Training ist gemacht worden. Und deshalb muss man da auch schauen, dass das eben nicht zu sehr einen versklavt. Und das gilt natürlich insbesondere dann auch, wenn du deine typische Laufrunde hast, die sehr profiliert ist. Ne, dann wirst du jetzt nicht am Berg sagen können, ich wollte heute nur mit 140er Puls laufen und da geht es halt steil bergauf. Da musst du ja fast gehen, ja, um dann wirklich in dem Bereich zu bleiben. Also auch da ist es so, dass die Zonierungen natürlich auch mal überschritten und unterschritten werden können. Aber im Kern solltest du in dem Zonenbereich bleiben, der Kern deiner Trainingseinheit, was du dir als Zielvorstellung für das Training gesetzt hattest. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt, man muss nicht sklavisch jede Minute auf die Uhr gucken, ne, aber man muss das subjektive Gefühl beim Laufen, ein gutes Laufgefühl, was sich entsprechend entspannt, mittelentspannt, nicht ganz so entspannt anfühlt, wie ich es gesagt habe, das im Abgleich mit dem Puls, dass man ab und zu draufschaut, je nachdem, welche Bedingungen, ne, stark bergauf, bergab, viel Wind, wenig Wind, heiß, kalt, ist dann etwas, was einem im Kern dann diese Verteilung, die man sich hinterher anguckt, wie viel Prozent war ich jetzt in welcher Zone, das sollte im Kern dann die Kernzone abgebildet sein, die für mein Training jetzt am wichtigsten war.
Okay, ja, also ja, nicht zu sehr tracken, also schon
Genau, also
tracken, aber
ich
nicht
bin wirklich
übertreiben.
jemand, also das klingt jetzt als Wissenschaftler vielleicht ein bisschen komisch, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, ne? Also einerseits bin ich natürlich Wissenschaftler, andererseits bin ich selber seit 45 Jahren Läufer und das heißt nicht, dass ich alles streng nach wissenschaftlichen Kriterien aus dem Lauf mache. Auch ich habe
Okay.
meine empirische Lauferfahrung, wo ich sagen würde, das muss jetzt heute mal ohne Uhr gehen oder das muss jetzt heute mal so und so sein, dass ich einfach nur nach Gefühl laufe. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment auch, was ich hier auch mal platzieren möchte, weil die Leute natürlich sonst das Gefühl kriegen, ich bin ja vollkommen aufgeschmissen, wenn ich nicht mit einem Variable unterwegs bin. Ne? Und das ist nicht so. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht laufen gehen, weil ich jetzt kein Variable habe.
Stimmt,
Das,
ja.
also das, die Idee sollte jetzt hoffentlich nicht aufkommen.
Ja, richtig, ja. Ich weiß, dass natürlich die meisten aus unserer Community eher schon länger dabei sind und deswegen
Ja.
wahrscheinlich fast jeder eine Uhr hat.
Genau.
Deshalb, ne, passt es natürlich dann auch nochmal den Appell an die Leute zu richten, dass es trotzdem eine Einheit ist, die man gemacht hat, selbst wenn man ja gar nicht
Das nicht
getrackt hat,
gecheckt
ne?
hat.
Wenn
Genau.
die Uhr auch, manchmal ist sie auch leer. Mir passiert es auch manchmal,
Genau.
dass mein
Ja,
Akku
ja.
mitten auf der Strecke ausfällt. Mag
Genau.
ich jetzt nicht, aber ich versuche mir dann schon in Erinnerung zu rufen. Ich weiß ja, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Und nur
Ja.
weil das jetzt nicht aufgezeichnet ist, heißt es nicht, dass sie nicht passiert sind, diese Kilometer.
Genau. Dein Körper hat es sich trotzdem gemerkt.
Richtig, genau.
Ja.
Ja, ich weiß, dass ihr ja auch eine, ich glaube, immer noch laufende Studie
Ja.
habt, ne, zum Thema Dauerbelastung. Und da habt ihr euch ja auch Pace und Herzfrequenz angeguckt. Kannst du uns da schon ein paar, ja, Erkenntnisse mitteilen, die ihr gewinnen konntet?
Ja, ich will natürlich nicht zu viel spoilern, weil wir tatsächlich noch mittendrin sind, ne? Aber das geht so um diese, ja, Durability-Konzeption im weitesten Sinne, weil wir trotz allem, also egal wie gut wir jetzt eine Leistungsdiagnostik mit Schwellenbestimmung machen und dann eine Vorgabe, ne? Nehmen wir mal an, du willst jetzt knapp unter der zweiten Schwelle, wie auch immer du die bestimmt hast, willst du jetzt einen Dauerlauf machen, einen intensiven Dauerlauf, so in Richtung Halbmarathon, Marathonvorbereitung, ist das ja was Klassisches. Das wäre dann auch so ein Intensitätsbereich, wo du dann das zerlegst in Intervalle und dieses Threshold, Double Threshold Training machen würdest. Und wir erleben trotzdem, selbst wenn es gut gemacht ist, der Test, du kannst bei der Sauerstoffaufnahme dann einen Verifikationstest machen oder guckst dir hinterher nochmal einen Dauerlauf nach einer Stufentestbelastung an, wo du guckst, wie schnell passt sich dann bei einer Dauerbelastung wieder dein System Sauerstoffaufnahme laktatmäßig an. Es ist trotzdem so, dass mit der, also du hast zwei Sportler, die haben die gleiche Schwellenleistung und die gleiche Herzfrequenz an der Schwelle von mir aus, ja, prozentual zur maximalen Herzfrequenz. Und dann lässt du die mit diesem Tempo eine Dreiviertelstunde laufen und der eine schafft 20 Minuten und der andere eine Stunde. Das gibt's. Ja, und das macht ja auch deshalb Sinn, weil das, sonst bräuchten wir dieses Durability-Konzept nicht. Also warum in dem klassischen Stufentest Personen gleich sind, die dann bei einer Dauerbelastung trotzdem über die Zeit entsprechend unterschiedlich leistungsfähig sind, ist ja ein ganz normales Phänomen, was wir auch aus der Praxis kennen. Und es ist halt die Frage, warum ist das so? Und das verbunden mit der Frage, die du hattest, macht es dann mehr Sinn, sich nach der Puls zu richten oder mehr nach dem Pace? Beziehungsweise was sagt uns das eine und das andere? Also was wir gerade machen, ist halt dann, dass wir sagen, okay, wir nehmen diese Schwelle, knapp unter dieser Schwellenleistung den Wert und gucken uns an, wenn ich dann nach einer gewissen Zeit die Herzfrequenz konstant halte oder wenn ich einfach die Pace weiterlaufe, was passiert dann anders im Körper? Ne? Und uns interessiert dabei der Themenpunkt Herzfrequenzvariabilität vor allem. Gibt es da Kenngrößen, die uns vielleicht auch was erzählen? In Verbindung mit der Sauerstoffaufnahme als metabolische Größe in dem Bereich der Herzfrequenz und dem Pace. Und also sprich, sind diejenigen, die einen sehr starken Herzfrequenzanstieg bei gleicher Pace haben, auch die, die dann bei gleicher Herzfrequenz die Leistung sehr stark reduzieren müssen, damit sie die gleiche Herzfrequenz halten können. Und das ist nicht immer der Fall. Ja, und dann haben wir genau das, was du gefragt hast, dass eben die Herzfrequenz nicht nur leistungsabhängig ist, sondern eben insbesondere auch thermoregulatorisch eine Größe ist, die abhängig ist und vielleicht dann von anderen Umgebungsbedingungen, die wir natürlich versuchen im Labor möglichst zu kontrollieren, aber die außerhalb dann nochmal eine größere Rolle spielen. Das sind das, was wir uns anschauen. Und auch da sehen wir sehen auch kleine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gegebenenfalls in dem Bereich, ne, weil Thermoregulation, Herz-Kreislauf-Regulation bei den Frauen ein bisschen stärker oder ein bisschen anders funktioniert. Ne, die Herzfrequenz ja tendenziell eher ein bisschen höher ist, meistens als bei den Männern aufgrund des kleineren Herzes, des geringeren Blutvolumens. Das sind so Punkte, die da dann physiologisch mit reinspielen. Und du hast am Ende auch immer noch, wenn du so eine Belastung machst, die psychische Komponente drin. Ne? Also will ich das jetzt wirklich durchhalten bis zum Ende oder nicht, ist eine Komponente. Du hast als Ausdauersportler im Halbmarathon und Marathon genügend Zeit, mit dir in den inneren Dialog zu gehen, ne? Und zu sagen, oh, das fühlt sich jetzt aber nicht mehr gut an. Und das heißt, wie pace ich ein Rennen, ist es auch mal sinnvoll, ein bisschen rauszunehmen und dann wieder Gas zu geben. Also das sind so Dinge, die schauen wir uns da an.
Ja, spannend. Wann kann man erwarten, dass die finalen Ergebnisse veröffentlicht werden?
Natürlich ja, ich denke, schon Ende des Jahres, denke ich, wird so eine Größenordnung sein, wo wir uns damit dann im Detail auseinandergesetzt haben.
Also ich höre schon so ein bisschen raus, gerade beim Thema Durability, ist dann auch Puls und HRV und so noch wichtiger, also weil es halt einfach dieses, also weil es eben auch auf längere Strecke, längere Zeit sich vor allem da auch angeguckt wird, was da passiert dann physiologisch im Körper.
Ja, es ist vor allem natürlich auch praktisch nutzbar, ne? Du hast es halt zur Verfügung und du hast so ein Realtime-Setting, also du siehst es ja direkt, ne? Und wenn du dann zum Beispiel sagst, das Verhältnis von Herzfrequenz zur Leistung und ist da ein Drift drin ab einer bestimmten Zeit oder ist der stärker als sonst, für wen ist das so? Das ist auf jeden Fall Teil des Durability-Konzeptes, ne, was sich jetzt angeschaut wird. Also du hast immer zwei Sachen, die gemacht werden. Also entweder guckst du dir an, ich mache halt eine klassische Leistungsdiagnostik vorher, dann mache ich einen intensiven Dauerlauf und mache eine Leistungsdiagnostik wieder nachher und gucke, wie sich die Leistungen verschieben an den Schwellen zum Beispiel, das oder die Laufökonomie auch, das wären Dinge, die man macht. Oder aber man guckt wirklich während der Dauerbelastung. Ne? Und wir gucken während der Dauerbelastung im Sinne von einem Echtzeitfeedback, um dann zu sagen, okay, was ist eine Größe, die uns vielleicht jetzt wirklich sagen würde, hier müsste ich jetzt ein bisschen rausnehmen eigentlich. Ne? Ist es dann wirklich nur die Herzfrequenz, wenn der Drift zu groß wird? Oder aber kann ich über die HRV oder Kenngrößen der HRV vielleicht hier noch ein bisschen detaillierter Informationen sammeln?
Ja, dieser Drift ist ja eigentlich sowieso was total Spannendes, ne? So dieses Phänomen. Kann man das vielleicht auch nochmal einordnen für Gesundheits- versus Performance-AthletInnen? Also ich habe mich gerade gefragt, ist dieser Drift in irgendeiner Weise auch eine starke Belastung auf den Körper und sollte vielleicht bei jemandem, der gar keine Ambition hat, Wettkämpfe zu laufen oder so, auch vermieden werden? Oder gibt es da eigentlich keine Hinweise darauf, dass das irgendwie...
Es ist schon so, dass du je nachdem, in welcher Zone du bist, natürlich mehr oder weniger Drift hast. Ne? Je intensiver es wird, desto stärker ist der Drift natürlich über die Zeit, ne? Weil du einfach diese Intensität auch nicht so lange aufrechterhalten kannst. Und ich denke, das Gedankenkonstrukt, was wir ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken müssen beim Training, ist, dass es immer eine Interaktion aus Intensität und Dauer ist, was wir machen. Immer. Ja, also egal, ob kurz, ob lang, ob Intervall, ob Dauerbelastung. Du hast immer eine Interaktion aus einer Intensität an sich als Vorgabe ist nett. Aber die Frage ist ja, wie lange oder wie viele Intervalle davon bei einer bestimmten Länge mit einer bestimmten Pausendauer soll ich machen? Also wie viel kumuliere ich in einem bestimmten Bereich? Und mache ich das mit Pause oder ohne Pause? Und das bestimmt letztendlich die physiologische Antwort. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht ganz so im Vordergrund ist, dass die Dauer halt gegebenenfalls einen ähnlich großen Effekt haben kann wie die Intensität. Mhm. Sondern wir legen Intensitätsmarker fest, ne? Egal, ob es jetzt die Herzfrequenz ist die Sauerstoffaufnahme oder das Laktat. Und dann müssen wir aber noch zuordnen, wie lange will ich denn in dem Bereich bleiben. Ne? Ja. Und diese Zuordnung, das ist jetzt so ein bisschen das, glaube ich, was jetzt noch mehr gemacht werden muss oder was mehr berücksichtigt werden muss.
Stimmt. Ja, das wäre ja auch super interessant, wenn man das dann mal wirklich so schwarz auf weiß hätte, auch wenn genau. man jetzt mal das auch unterteilen würde in jemanden, der nur aus Freizeit- oder Gesundheitsgründen läuft, so wie viel oder wie lange sollte er oder sie denn diese Zone 2 Läufe machen, wie lang genau sollte eine Intervallsession sein. Das stimmt, meistens redet man nur darüber, dass es passieren soll, aber nicht wie lang genau für die Person, ne, vielleicht auch individuelle Personen, die diese Einheiten sein müssen, um den Effekt zu erzielen.
Und das ist ja eigentlich genau das ist die Idee, was du bei dem Double Threshold machst, ne? Wenn du sagst, okay, ich will jetzt 40, 45 Minuten knapp unter dem Schwellenbereich oder im Schwellenbereich, im zweiten Schwellenbereich unterwegs sein, dann kann ich aber auch sagen, kann ich das nicht vielleicht auch machen mit auf zwei Einheiten aufgeteilt, mit zweimal 20 mal eine Minute zum Beispiel, ja, mit ganz kurzer Pause. Weil das kann ich vielleicht sogar zwei- oder dreimal in der Woche machen. Ja, also da ist auch die Idee wieder, gleiches Sammeln in einem bestimmten Intensitätsbereich, was aber regenerationsbezogen besser zu verarbeiten ist und dann im langfristigen Aufbau. Und das ist genau ja der nächste Punkt, der da rein muss. Es geht nicht um die epische eine Trainingseinheit. Ja, Steven Seiler ist ja so einer von den Kollegen hier im Wissenschaftsbereich, der im Ausdauerbereich da auch in Norwegen natürlich sehr stark wissenschaftlich behaftet und sehr ausgewiesen ist. Und der auch, finde ich, schön formuliert hat in einem Paper auch, dass er sagt, es geht nicht um die eine epische Einheit, sondern es geht um das, was langfristig passiert. Ne? Mhm. Und auf Social Media ist es leider oft eher so diese eine epische Einheit. Ne? Wir gucken dann alle zu, was im Intervalltrainingsbereich, was die Spitzenleute da für Zeiten laufen bei, weiß ich nicht, 6x800 oder 10x1000. Ja, aber das ist nicht das, was eigentlich diese hohe Leistung ausmacht, sondern diese hohe Leistung macht aus, dass das langfristig in einem Trainingsprozess zum richtigen Zeitpunkt geschieht und man lange vorher schon viel Training in einem bestimmten Intensitätsbereich geschickt kumuliert hat, ohne dass es einen überlastet. Also das ist, glaube ich, das ist die Kunst des Trainings.
Ja, das ist richtig. Natürlich kann man sich an einer Einheit verausgaben. Die meisten von uns können sich komplett verausgaben und das aufzeichnen. Aber ob das dann einen die ganze Woche flachgelegt hat oder was auch immer, das wird meistens dann nicht mit angegeben. Das kann man auch gar nicht so leicht vermitteln, zum Beispiel auf Social Media oder auf Strava.
Ja. Und dieses Verausgaben muss ja auch geschehen. Ne? Und das muss aber dosiert geschehen und zum richtigen Zeitpunkt. Und genau das ist halt, wann lege ich was wohin? Und das ist für den Gesundheitssportler natürlich nicht so wichtig wie für den Spitzensportler. Ne? Dann diese maximale Verausgabung ist sicherlich etwas, wo man sagen muss, das kann man machen, ist aber etwas, wo man sich nicht unbedingt hinbewegen muss. Ja. Also All-Out-Belastungen sind im Gesundheitssport überflüssig, würde ich fast sagen. Mittlere bis hohe Intensitäten dosiert einzusetzen, sind sehr gut geeignet, um entsprechend die Parameter auch mal in die richtige Richtung zu verschieben, dass der Anpassungseffekt auch gesundheitsbezogen maximiert werden kann. Aber es stehen tendenziell die niedrig- bis mittelintensiven Trainingseinheiten im Vordergrund.
Ja, da gibt es uns ja vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen Tipps für so eine oder Praxistipps für so eine Trainingswoche, je nachdem, was so die Ziele sind. Aber du hast jetzt auch schon die HRV mehrmals angesprochen. Und es ist ja auch noch mal super interessant, sich die in diesem Kontext anzugucken. Wir hatten vor nicht so langer Zeit eine Folge aufgenommen mit Professor Dr. Thomas Grohnwald. Da haben wir auch schon über die Basics, sage ich jetzt mal, der HRV gesprochen. Mhm. Sind aber noch nicht so ganz eingegangen, auch viele so Richtung Longevity-Effekte, die HRV da hat, beziehungsweise inwieweit man das auch auf diesen reinen Langlebigkeitsfaktor beziehen kann. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und natürlich auch, wie man während der Belastung die HRV messen kann, beziehungsweise ob das überhaupt Sinn ergibt. So, das wollen wir uns jetzt auch noch zusammen anschauen. Vielleicht trotzdem noch mal ein paar Fakten für diejenigen, die vielleicht auf die Folge nicht gehört haben. Was verrät uns denn die HRV über den Körper oder auch vielleicht über unseren Trainingszustand, was jetzt Puls und Pace nicht aussagen können, nicht abgleichen können?
Genau. Also die Herzfrequenzvariabilität nutzen wir ja im Prinzip, um zu gucken, ob die zwei Stress- bzw. Entspannungsachsen vom vegetativen Nervensystem, das ist Sympathikus und Parasympathikus, wie die auf das Herz und demnach dann auch auf den ganzen Körper wirken. Die Herzfrequenzvariabilität sind die Schwankungen von Herzschlag zu Herzschlag. Und in der Ruhesituation ist es gut, wenn wir relativ hohe Schwankungen haben. Da stolpern die meisten schon erstmal drüber, weil wir immer denken, Alles, was gleich ist, ist immer gut und was sich stark verändert, ist nicht so gut. Da ist es umgekehrt, also eine relativ hohe Herzfrequenzvariabilität heißt, dass wir sehr entspannt sind, dass unser Parasympathikus dominant ist. Und als Ergänzung zum Puls an sich, natürlich ist es so, dass die einen niedrigen Ruhepuls haben, meistens auch eine sehr hohe Herzfrequenzvariabilität, eine hohe parasympathische Aktivität haben. Das liegt daran, dass das Herz ja einen Eigenrhythmus hat, der vorgegeben wird vom Sinusknoten, wenn man es jetzt ein bisschen physiologisch auslegt. Und dieser wird dann permanent moduliert vom Sympathikus und vom Parasympathikus. Und je nachdem, in welcher Situation ich bin, kann ich mich dadurch auf Stress oder Entspannung einstellen. Und das ist das Wichtige. Also das Herz muss beides können oder der Körper muss beides können. Dann muss sich in die Stressrichtung bewegen können, wenn Leistung abverlangt wird. Er muss sich aber entsprechend danach auch wieder entspannen können.
Okay.
Und das ist so der Kern und normalerweise wird es, das ist ja auch das, was der Thomas, glaube ich, in der Folge sehr plakativ und schön auch dargestellt hat, wird erstmal im klinischen Setting, aber auch im Trainingssetting erstmal in Ruhe gemessen. Das heißt, wir messen, okay, wie entspannt bin ich, meistens morgens, sodass ich nach dem Aufstehen eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung mache und mir das sozusagen als Recovery-Marker nutze, um dann sagen zu können, ich habe jetzt die Trainingseinheiten der letzten Tage ganz gut verarbeitet, bin noch immer in meinem normalen Entspannungsbereich, kann also mein Training normal weiterführen. Wenn mich das rausführt aus meinem mehr oder weniger individualisierten Normbereich, den ich bestimmen sollte, dann muss ich vielleicht ein bisschen weniger machen oder ich bin jetzt super fit, kann vielleicht sogar ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver machen. Also das ist die Grundidee erstmal in der Vermittlung der Herzfrequenzvariabilitätswertigkeit.
Und du hattest ja auch schon gesagt, es gibt da auch Unterschiede so zwischen Frau und Mann. Also Frauen haben ja ein kleineres Herz in der Regel, deswegen ist die ein bisschen höher, die HRV, richtig? Ist es auch so, dass das Alter eigentlich einen Einfluss darauf hat? Also weil ich stelle mir vor, dass jemand, der ja ein 30-Jähriger natürlich eine andere HRV hat als vielleicht ein 60-Jähriger.
Ja, also wir haben schon Effekte, die natürlich sich im Alter und Geschlecht und in der Wechselwirkung mitspielen. Das Dumme ist, dass so ein bisschen wie bei der Sauerstoffaufnahme, wir haben natürlich auch vermischte Inaktivitätseffekte immer mit drin, ne? Weil wir mit zunehmendem Alter auch inaktiver werden. Dann ist immer die Frage, liegt das nicht daran, weil wir weniger gemacht haben oder ist das nur der reine Alterseffekt? Ne? Tendenziell ist es schon so, dass die Herzfrequenzvariabilität, je nach Größe auch, mit zunehmendem Alter etwas abnimmt. Ne? Aber wir haben grundsätzlich eine leicht höhere Vagusaktivität der Frau als beim Mann häufig zu beobachten. Das ist nicht immer eindeutig in den Studien. Aber insbesondere dann im höheren Lebensalter ist das etwas, was sich zwar ein bisschen angleicht, aber was der Frau ein Stück weit auch als Erklärung für die etwas höhere Lebenserwartung dienen kann. Also das heißt, das hat dann ein Stück weit auch was mit Longevity zu tun. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund davon, alles dann auf das Alter per se zu schieben, sondern
ja, klar.
Man muss sich schon klar machen, ne, dass wir alle sehr unterschiedliche Kapazitäten haben, weil wir uns sehr unterschiedlich verhalten. Ne?
Und ja,
das
richtig.
Heißt, das Aktivitätsniveau spielt da einfach eine große Rolle. Das ist mit der Sauerstoffaufnahme genauso. Ne? Natürlich wird die über das Alter hinweg geringer, aber der Verlust ist natürlich bei jemandem, der sagt, sehr aktiv ist, deutlich geringer als bei jemandem, der weniger aktiv ist. Und das ist bei der HRV so ähnlich.
Okay. Ja, du hattest jetzt gerade auch schon die Lebenserwartung angesprochen. Und ich weiß, dass die HRV sehr, sehr diskutiert wird, gerade im Bereich Longevity. Also das ist jetzt einfach eine Größe, die da total angekommen ist. Warum? Also warum kann man anhand der HRV vorhersagen, dass man gesund altert? Kann man, wenn man sie richtig quasi reguliert, wirklich ein paar Lebensjahre rausholen? Oder ist das, ja, wie leicht ist das?
Ja, am Ende ist es ein globaler Marker für Stress- und Entspannungsfähigkeit. Ne? Und wenn du überlegst, dass dein ganzes Leben natürlich aus permanent wechselnden Situationen besteht, dann ist das eine Ressource, die dir einfach Möglichkeiten gibt, mit dem Leben klarzukommen. So würde ich es jetzt mal global formulieren. Also sprich, sich adäquat auf Stress- und Entspannungssituationen einzustellen. Evolutionär ist das ja diese Fight-or-Flight- oder Rest-and-Digest-Situation, also Ruhen und Verdauen oder Kampf- und Fluchtreaktion. Und das heißt also, die HRV ist da eine Ressource, die dir das ermöglicht, deinen gesamten Körper im Prinzip, es sind alle inneren Organe ja mit dem vegetativen Nervensystem verbunden und die Rückmeldung geht auch in den, wieder in Richtung zentrale Informationen im Gehirn. Und das heißt also, das anzupassen, adäquat gemeinsam mit dem Endokrinum, also mit dem Hormonsystem, ist das Kernkommunikationssystem im Körper. Ne? Und wenn man das so versteht Und der zweite Punkt, glaube ich, der mit am wichtigsten ist im Bereich Longevity oder gesundes Alter, nennen wir es mal. Ne? Ja. Über den Begriff kann man sich jetzt ausstreiten, weil am Ende ist das klassisches Präventionsverhalten, ne? Was Stimmt. man machen sollte. Viel Aktivität, sich gesund zu ernähren, regelmäßig auch Entspannung zu suchen. Dann ist es so, dass wir bei der HAV sagen können, dass sie sehr stark auch mit Inflammationsprozessen verbunden ist. Ne? Es gibt so einen inflammatorischen Reflex. Das heißt also, die Herzfrequenzvariabilität ist niedrig bei hoher Inflammationslage, und wenn sie hoch ist, ist die Inflammationslage gebremst im Körper, und diese Silent Inflammations, also diese leichten Entzündungen im Körper, die finden wir bei allen klassischen Zivilisationserkrankungen, ne? Metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, diese Wechselwirkungen über die Zeit sind die Bereiche ja, die bei Longevity geht es ja darum, möglichst nicht lange zu leben, sondern gesund lange zu leben, ne? Oder die Gesundheitsspanne im Lebensverlauf möglichst lang zu halten. Und deshalb ist das ein Marker, der als einzelne Größe da jetzt neben vielen natürlich anderen Markern, die jetzt eher auf der molekularen Ebene dann zu suchen sind, gefunden wurde. Und für mich ist es als einfachst zu messende globale Regulationsgröße eine wichtige Information für einen selber. Ne? Also bin ich in der Lage, mit Stress umzugehen, ist ja eine Kernaufgabe, die wir haben. Und Bewegung und das Laufen in dem Fall zum Beispiel hilft ja, wir reden ja nicht umsonst von Stressabbau, dann zu sagen, ja, ich muss auch mal mein System auslenken, um dann wieder zur Ruhe finden zu können. Und genau das macht das, und das zeigt uns das vegetative Nervensystem und die HAV als Stressmarker. Und das ist halt schön, weil wir damit natürlich sehr greifbar nah, egal ob jetzt beim Patienten oder beim Athleten, klar machen können, ja, ich kann mit der Belastung umgehen. Oder ich kann eben vielleicht nicht mehr mit der Belastung umgehen.
Und ist es dann deswegen auch ein Parameter, der vor allem für im Gesundheitssport so wichtig ist? Oder also ich frage mich nämlich, inwieweit LeistungsathletInnen nicht häufig ja auch, also bewusst, also ihnen ist klar, auch wenn es jetzt um ein paar irgendwie Jahre der Karriere geht, ihnen ist bewusst, dass sie da teilweise auch über das halt jetzt, ne, das gesunde Altern nicht unbedingt im Vordergrund steht. Ne? Man trainiert auch über mal seine vielleicht Kapazitäten, versucht das natürlich irgendwie sich in der Waage zu halten, damit man nicht komplett ins Übertraining rutscht. Aber die Gesundheit steht da ja nicht ganz so sehr wie im Fokus, wie bei jemandem, der wirklich aus gesundheitlichen Gründen laufen geht und nebenbei also da jetzt keine Karriereambition oder so in die Richtung hat. Ist dann die HRV, kann man das überhaupt so sagen, dass es dann für eine Gruppe wichtiger ist als für die andere?
Auch jein hier eher, weil der Punkt ist natürlich, die langfristige Trainingsentwirkung, dass die sich gut entfaltet, hängt ja dann damit zusammen, ob du noch Reize verarbeiten kannst oder nicht. Und das Vegetativum zeigt dir im Prinzip, ich bin einerseits mit den Reizen, die in der Vergangenheit lagen, konnte ich gut umgehen, und andererseits bin ich bereit, ne, wenn ich noch flexibel, adaptiv über das Vegetativum unterwegs bin, kann ich sagen, okay, ich kann auch mit einer neuen Belastungssituation wieder umgehen, und der Körper kann sich anpassen. Und diese Anpassungsreserve, die das so ein bisschen anzeigt, die ist natürlich auch für die Leistungszunahme über die Zeit mitentscheidend. Ne? Und das sehen wir eigentlich im Trainingsmonitoring, dass wir, wenn wir dann in Richtung Wettkampf gehen, wo wir dann am meisten uns sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen weniger Volumen, mache ein paar Intensitäten nochmal gespickt rein, muss aber in Richtung Wettkampf natürlich auch ausgeruht und dann leistungsfähig sein. Da können wir schon sehen, dass das über die HRV abbildbar ist, ob das gut oder weniger gut gelingt. Und deshalb ist es im Leistungssport natürlich auch ein sehr interessanter Marker, der dann gegebenenfalls halt tatsächlich den Prozess über die Zeit der Anpassung auch widerspiegelt. Ne? Wann bin ich anpassungsfähig und wann nicht so.
Okay.
Und es ist also eher so ein Feintuning. Ne? Du machst deinen Trainingsplan vorher und machst dann ergänzend mit der HRV-Messung, die du regelmäßig, vielleicht sogar täglich morgens machst, wenn es um die Ruhemessung geht, guckst du dann, okay, das war jetzt meine Idee, wie ich mein Training gestalte. Oh, heute bin ich jetzt, oder die letzten zwei Tage bin ich jetzt echt wirklich schlecht mit der HRV gewesen. Dann muss ich vielleicht eine Modifikation machen. Das heißt nicht, dass das Training komplett geändert wird, sondern dass du einfach mal einen Regenerationstag vorziehst und dann die intensive Einheit nach hinten schiebst. So, also dass du so ein Feintuning machst über die HRV. Das würde ich als praktikable und dann auch sehr greifbare Lösung sehen. Und das ist auch das, was viele Sportler machen.
Ja, gerade im Freizeitbereich ist es ja auch total eigentlich leicht umzusetzen. Ne? Das ist ja, ja dann nicht schlimm, ob man jetzt einen Ruhetag vorzieht im Idealfall
Ja.
oder mal da vielleicht die Intervalle ein bisschen runterschraubt, wenn es dann um nicht so viel geht.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall eine sehr gute, trackbare Größe. Wenn man sich jetzt anguckt, also das wäre jetzt die Ruhemessung, wenn man sich jetzt die Messung während einer Einheit anguckt. Inwieweit ist das vielleicht für Freizeitathletinnen oder nicht Freizeit, ne? Es gibt auch ambitionierte Freizeitathletinnen, aber für GesundheitssportlerInnen überhaupt relevant? Ist das dann was, ja, wo es dann eigentlich Richtung Performance geht oder können das beide Gruppen auch wieder einsetzen?
Ja, also die HRV-Forschung macht da auch seit 20 Jahren als Idee, im Prinzip versucht man ja immer zu gucken, gibt es HRV-Kenngrößen, die dann mit den klassischen Schwellenkenngrößen übereinstimmen. Also kann ich über die HRV dann eine erste oder eine zweite Schwelle, sei es jetzt mit Laktat oder sei es mit Sauerstoffaufnahme, abschätzen. Und da kann man sagen, ja, das geht ganz gut mittlerweile. Ne? Also das heißt, man kann da schon mit einer gewissen Übereinstimmung über bestimmte, die Verfahren sind dann ein bisschen komplizierter von den Parametern, die man da nutzt. Aber das macht ja am Ende die Uhr oder der Mikroprozessor. Und wir haben mittlerweile auch Anwendungsbeispiele, wo das direkt verwendet wird. Das ist selber auch studientechnisch etwas, mit dem Thomas Kronwald und ich uns vor allem beschäftigt haben. Ich muss aber da sagen, ich war selbst erstaunt, wie schnell, also da war gerade mal eine Studie von uns gemacht worden, dann gab es das schon auf dem Markt so ungefähr, dass man damit Trainingssteuerung machen sollte. Das finde ich ein bisschen arg früh manchmal. Ne? Also das ist sicherlich auch ein experimenteller Status in manchen Bereichen dann noch eher, wo man dann sagen muss, ja, funktioniert dann bei dem einen ganz gut, bei dem anderen nicht so gut. Also du schaust im Prinzip, wie sich eine Kenngröße dann mit zunehmender Intensität verändert, relativ zu dem, was die Sauerstoffaufnahme des Laktat macht im Labor. Und dann kannst du daraus diese Schwellen schätzen. Und du könntest es natürlich dann, das Gute bei der HRV ist, wenn du dieser DFA-Alpha-1-Wert, ne, das ist jetzt so eine Größe, auf die wir dann zu sprechen kommen würden, ist eine bestimmte Darstellung der Herzfrequenzvariabilität, die uns dann Auskunft auch darüber gibt, in welchem Intensitätsbereich muss der Körper jetzt regulieren, sage ich mal. Und ob das dann 1:1 mit metabolischen Schwellen übereinstimmt, da würde ich sagen, nein, die Idee ist auch eine andere. Ne? Das ist eher so, auch wie der Körper intern mit verschiedenen Systemen interagiert, soll das abbilden. Das ist vielleicht so die Grundidee bei diesem Parameter. Und das vegetative Nervensystem ist ja jetzt keine, per se erstmal nicht ein Marker für eine metabolische Messsituation, wie wir es beim Laktat oder Sauerstoffaufnahme haben. Deshalb ist es schon was anderes. Aber wir können natürlich auch Zonierungen damit machen und auch gucken, ob ich vielleicht dann in einem bestimmten Bereich bei gleicher Belastung jetzt vielleicht höher oder weniger angestrengt bin.
Ja, das finde ich natürlich total faszinierend, weil das heißt doch, dass man das dann auch über die Laufuhr wahrscheinlich bestimmen könnte. Ne? Das wäre ja dann, prinzipiell würde man sich dann ja eine zum Beispiel Leistungsdiagnostik sparen, wenn das in irgendeiner Weise wirklich zuverlässig wäre.
Genau.
Aber du hast auch gesagt, es ist ein bisschen früh, das dann gleich als Trainingssteuerungsdiagnostik.
Ja, also es gibt schon unterschiedliche Methoden, die ganz gut funktionieren. In einer vollständig automatisierten Funktion in allen Lebenslagen, sage ich jetzt mal, wäre ich dann noch ein bisschen vorsichtig. Ne? Dafür ist die Datenlage halt einfach noch nicht gut genug. Und die Frage ist ja auch, was man dann damit machen will. Ne? Also wie genau muss es sein im Schwellenbereich, ist ja dann auch eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und die Abschätzung ist aber zum Teil in Softwarelösungen dann mittlerweile oder in einer Hardwarelösung, dass man es zumindest angezeigt kriegt, auf der Uhr auch schon zum Teil implementiert. Und das ist etwas, was dann sicherlich auch eine Größe ist, mit der man über die Zeit jetzt nochmal schauen muss. Was interessant ist, aus meiner Sicht, glaube ich, ist es eher interessant sogar in dem Kontext Durability. Also da sind wir selber eben jetzt, das ist Teil unserer Studie, die wir vorhin genannt hatten auch, aber auch anderer Studien, die wir schon gemacht haben, dass das so ein Marker ist, der diese Interaktion aus Intensität und Dauer eigentlich schon ein bisschen mit berücksichtigt. Das heißt, der geht dann über die Zeit auch runter, obwohl die Intensität gleich bleibt und zeigt uns damit an, also der Stress nimmt zu über die Zeit, allein durch die Zeit, durch die Dauer und nicht durch die Intensität nur. Ne? Und das ist ja genau das, was uns eigentlich interessiert. Ne? Also wie viel Intensität kumuliere ich über die Zeit in einem bestimmten Bereich und ist das dann irgendwann genug oder zu viel? Sagt uns das voraus, wie lange ich dann zum Beispiel eine bestimmte Belastung laufen kann oder wie erholt ich danach bin? Das ist jetzt so das, worauf man sicherlich in den nächsten Studien ein bisschen gucken wird.
Ja, ich bin auch schon gespannt, was da die Ergebnisse sein werden, weil es natürlich spannend, auch gerade für Leute, die nicht so häufig eine Leistungsdiagnostik oder so machen, zu schauen, was kann ich mit den Tools machen, die ich schon habe? Inwieweit kann ich die interpretieren? Wie sehr kann ich mich darauf verlassen? Wo sind dann halt auch die Grenzen natürlich?
Ja.
Weil da, ja, darf man dann natürlich auch nicht zu sehr pauschalisieren. Aber wie kann das jetzt in der Praxis genau aussehen, wenn ich die HRV jetzt nutzen möchte für mein Training? Könnte jetzt ein Laie sich auch schon die Messung während einer Einheit angucken? Oder ist es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer in der Auswertung?
Das wird zum Teil schon gemacht. Ne? Du hast da auch, ja. Du kannst da mit fixen Werten erstmal arbeiten als Referenzwert. Also die Werte liegen im Regelfall zwischen 0 und 2, die gemessen werden können bei diesem Wert. Und bei 0,75 ist meist so das, was so um die erste Schwelle liegt, und 0,5 ist das, was um die zweite Schwelle liegt. Mal besser, mal schlechter, das muss man schon sagen. Aber wenn du die Werte natürlich ausgegeben bist, aus entsprechenden Systemen berechnet, dann kannst du dich daran orientieren und wüsstest in Echtzeit, es braucht meistens so also eine Dauer von so 2 Minuten, also alle 2 Minuten könnte man sich's anzeigen lassen, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt ein Wert, ich schau mal, was ich da habe. Um so ein Realtime-Setting sich mal anzuschauen, ist das durchaus was machbar ist.
Okay, und was wären dann zum Beispiel für Schwelleneinheiten interessant? Also für den regenerativen
Zum Beispiel könnte man das machen, ja, oder aber auch sagen, naja, ich will unterhalb 0,75 bleiben die ganze Zeit, damit ich in meinem moderaten Intensitätsbereich liege. Wobei ich da sagen würde, bist du mit einem Bereich, wenn du sagst 70% der maximalen Herzfrequenz oder 75% der maximalen Herzfrequenz, liegst du da auch nie falsch. Ne? Also das ist jetzt kein Bereich, wo ich sagen würde, da würdest du dann damit nicht hinkommen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Bei aller wissenschaftlichen Kritik, die wir haben, ist diese prozentuale Herzfrequenzzonierung durchaus etwas, was sehr praktikabel, sehr schnell geht und damit auch ein sehr, sehr gutes Tool ist für jeden Freizeitläufer, um einfach das Subjektive, wie fühle ich mich dabei und was sagt mir der Puls, die Herzfrequenz in Einklang zu bringen und damit auch zu arbeiten. Und ob ich dann ganz genau immer die Schwelle treffe mit einer bestimmten Zone, die nur über die prozentuale Herzfrequenz geht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch da wissen wir, dass grob meistens so Ende 80, Anfang 90% die zweite Schwelle liegt, so ganz grob, ne? Und der erste Schwellenbereich dann eher so zwischen 70 und 80%, sage ich jetzt mal, je nach Trainingszustand. Das heißt, da hast du schon auch eine gute Einschätzung, wie du jetzt unterwegs bist.
Ja, okay. Du hast ja jetzt auch mehrmals das Double Threshold Training schon angesprochen. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Könnte man die HRV auch einsetzen, um ja diese Einheiten besser zu steuern, beziehungsweise eher zu prüfen, ob man schon bereit ist sozusagen für die zweite Einheit oder noch bereit ist für die zweite Einheit?
Ja, ne, wäre also, wenn wir es jetzt im Sinne des Dazwischenmessens, wie gut bin ich regeneriert, man muss natürlich davon ausgehen, dass so eine Einheit trotz allem natürlich ermüdend ist.
Ja.
Das heißt also, die Frage ist, man muss dort sicherlich eine Individualisierung vornehmen, und das ist grundsätzlich, glaube ich, das Wichtigste bei der HRV-Trainingssteuerung, dass das System erstmal lernen muss, was ist so deine klassische ausgeruhte HRV in einem guten Trainingszustand, ne? Und wenn du das hast, musst du halt einen Korridor bilden, in dem du sagst, da will ich mich drin bewegen. Und wenn ich den verlasse, darf ich das vielleicht nicht zu viele Tage hintereinander oder zu viele Trainingseinheiten hintereinander machen. Das wäre die gleiche Idee wie mit einem regelmäßigen Morgensmessen, könnte man auch zwischen Trainingseinheiten dann mal messen. Ne? Bei dem Double Threshold ist natürlich auch, muss man schon sagen, also ein Double Threshold Training würde ich jetzt als Freizeitläufer jetzt auch nicht unbedingt in den Vordergrund stellen. Ne? Wenn du dreimal die Woche läufst, wie willst du das machen? Dann musst du nicht einen Tag raussuchen, wo du dann zweimal am Tag eine Threshold-Belastung machst. Das macht ja keinen Sinn eigentlich.
Ja.
Ne? Also, da musst du schon einen gewissen Trainingsumfang haben, musst dich auch erstmal dran gewöhnen, die Einheiten verteilen über die Woche und dann vielleicht dahingehend, dass du sagst, okay, ich will jetzt das System ein bisschen stärker ausreizen, um dann halt solche zwei Einheiten hintereinander auch mal an einem Tag zu probieren. Man kann es auch gut erstmal machen, dass du einen abends machst, dann hast du die Nacht dazwischen und die anderen am nächsten Morgen, sodass du ein bisschen mehr Erholung noch dazwischen hast, um zu schauen. Also das ist dann tatsächlich auch ein bisschen ein individuelles, progressives Ausprobieren, ne? Dass die Regenerationszeiträume verkürzt und dazwischen könntest du mit der HRV gut messen, um zu sehen, bin ich jetzt in einem Erholungsbereich, der passt, oder bin ich noch zu down, um jetzt vielleicht die nächste Einheit dort zu machen.
Ja, Und dann natürlich in Kombination, wenn man sich ja auch den Ruhepuls und so ansieht, da kann man dann ja schon einiges wahrscheinlich daraus ziehen, wie es dem Körper eigentlich gerade geht, so in der Zwischenzeit.
Genau. Also die Herzfrequenzvariabilität ist ein bisschen, reagiert ein bisschen sensibler noch als der Ruhepuls. Bei dem Ruhepuls, also der Ruhepuls, bis der um 5 bis mehr Schläge aus dem Tritt kommt, muss schon ein bisschen mehr passieren. Ne? Dann ist es vielleicht auch schon ein bisschen arg drüber. Ja? Mhm. Also das würde ich jetzt immer so sagen. Und die HRV reagiert noch ein bisschen schneller. So, das wäre jetzt so meine Einschätzung, auch aus der, gar nicht so sehr nur aus wissenschaftlichen Daten, sondern auch aus der Trainingserfahrung. Und aber ansonsten ist die Idee natürlich die gleiche. Ne? Auch ein dauerhaft erhöhter Ruhepuls ist natürlich genauso ein Warnzeichen, zu sagen, ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel gemacht, der Körper ist zu gestresst. Oder es ist ein Infekt im Anflug. Auch das ist was typisch ist, was man mit einer erhöhten Ruheherzfrequenz sehen kann. Genauso, ne, wenn du deine klassische, bei gleichen Bedingungen, deine klassische ruhige Laufbelastung hast und hast da 5 bis 10 Schläge mehr bei gleicher Belastung und hast aber vergleichbare Bedingungen, dann sagt dir auch, dass du jetzt irgendwie, dass da was entweder im Push ist oder aber du halt jetzt ein bisschen langsamer machen musst, vielleicht regenerativ auch mal in irgendeiner Form unterwegs sein muss. Und was ich ganz schön finde in dem Kontext ist, dass man zunehmend auch das mit dem muskulären Status verbindet, ne? Also auch das Gefühl, ne? Wie fühlen sich meine Beine an? Das ist keine Esoterik, sondern ne? Also wie ist Muskelspannung? Das kennst du selber auch vom Laufen. Ja. Und manchmal geht das total leicht alles, die Beine fühlen sich an, als ob du fliegst. Und manchmal hat man schwere Beine, die jetzt gar nicht so, trotzdem du einen lockeren Dauerlauf machst, ja, also wo du jetzt auch im Laktatbereich im gleichen Bereich bist, aber der Puls ist dann entsprechend erhöht, das heißt, der Muskeltonus, die Elastizität, die da drin steckt im System, die ist nicht so entspannt, wie es sein sollte, und auch das ist natürlich eine Rückmeldung, die für den Trainingszustand relevant ist.
Okay, also diese subjektive Belastung ist auch etwas, was sowohl für, wahrscheinlich vor allem, aber auch für GesundheitsläuferInnen, aber natürlich auch für Leute, die sich verbessern möchten im Training, was genau. Super Interessantes sein kann und auch lohnt, das zu tracken, oder?
Genau. Also ich muss lernen, halt einzuschätzen, wann darf ich mich schlecht fühlen, ja, und wie lange darf das sein? Und wann ist es vielleicht besser, wenn ich jetzt irgendwie aus diesem Loch oder diesem schlechten Gefühl auch wieder rauskomme?
Ja, verstehe.
Und das ist tatsächlich was jetzt diese norwegische Methode, ob man die jetzt als ganz neu bezeichnen will oder nicht, eigentlich ganz schön beschrieben hat jetzt auch. Dieses Buch ist ja ganz neu von Anfang des Jahres, wo man jetzt da auch gerade diesen muskulären Part da so ein bisschen auch mit in den Vordergrund und auch das Gefühl. Ne, ein Läufer muss ein gutes Gefühl haben, das kennst du selber. Ne? Also du musst dich auch bei einem Wettkampf dann einigermaßen ausgeruht und selbstbewusst zeigen können, ich habe das Gefühl, da geht was. Ne, das ist dann gar nicht mal so sehr immer nur an physiologischen Größen festmachbar, sondern das muss auch für dich stimmen insgesamt. Ne? Und das hat viel natürlich mit der Muskulatur und mit der Rückmeldung aus der Muskulatur zu tun.
Stimmt. Kannst du dir vorstellen, dass aus diesem muskulären auch nochmal ein eigener Parameter entstehen wird, der über dieses subjektive Empfinden hinausgeht? Oder ist das eher nicht zu erwarten?
Also Parameter gibt es ja genügend. Die Frage ist immer, wie kriege ich Wissenschaft in die Praxis transferiert? Und das ist gar nicht so einfach. Dafür gibt es ja eben solche Gespräche auch, die wir hier führen. Ja. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich auch für mich im praktischen Training selbst oder auch für andere, mit denen ich zu tun habe in der Betreuung, nicht immer nur den rein wissenschaftlichen Wert in den Vordergrund stellen würde, sondern ne, also was ist eine Größe, die eine Person hier nutzen kann, um zu sagen, ich fühle mich jetzt ganz gut oder ich fühle mich nicht gut. Ne? Also in dieser norwegischen Methode ist zum Beispiel beschrieben eine Sache, dass du so einen ganz einfachen Treppengehtest machst, du läufst immer die gleiche Treppe hoch morgens, das hast du vielleicht auch gelesen oder schon mal gehört irgendwo. Wie fühlen sich die Beine da an? Sind die da fest oder fühle ich mich sofort unentspannt, ne? Du musst ein bisschen Druck aufs System geben sozusagen und gucken, was das System macht. Ne? Und von der Idee ist, dass bei der HRV-Messung dann letztendlich der Orthostase-Test, ne, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass du eben nicht nur in Ruhe misst, weil in der Ruhe sind gut trainierte Sportler immer gut oder sehr gut. Mhm. Ja, das differenziert eigentlich nicht mehr, sondern was passiert, wenn ich ein bisschen Stress aufs System gebe, also das ist liegend, stehend, transferieren, ne, reguliert das System ja aus, das System muss nachregulieren, muss auch den Parasympathus ein bisschen ausschalten können, um dann eine Stresssituation zuzulassen. Und das ist die gleiche Idee. Also es steckt die Idee letztendlich drin. Nicht so sehr bin ich einfach nur entspannt, sondern kann ich mit Stress umgehen. Das heißt also, die Regulationsfähigkeit ist der eigentliche Kern der Sache. Und das ist gar nicht so unterschiedlich Was ich zu dem Longevity-Bereich gesagt habe, im Vergleich zum Anpassungsbereich. Ne? Also unser System muss anpassungsfähig sein, dann sind wir leistungsfähig und dann bleiben wir auch gesund. Also der Kontext ist dann da sehr ähnlich.
Stimmt. Also es gibt da schon einige Überschneidungen, habe ich jetzt auch schon rausgehört im Laufe unseres Gesprächs, dass man eigentlich alle Parameter auch einsetzen kann und vielleicht auch sollte. Und dass da oft die Linie zwischen was ist Anpassung und was ist, ja, also was ist gesund, gar nicht so, also die verschwimmt manchmal. Das ist tatsächlich doch, da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, hätte ich jetzt am Anfang des Gesprächs auch gar nicht unbedingt gedacht, dass man doch da sich, dass sich die Bereiche gar nicht so weit unterscheiden.
Ganz genau, und du hast auch Diskussionen. Ne? Also ich glaube, es ist immer die Dosierung, wie häufig mache ich das, die Gewichtung von bestimmten Dingen. Aber du hast natürlich, wir haben eine gute Studienlage, wie gesagt, auch zu klassischem VO2 Max, High-Intensity-Training für Patienten, dass das gut funktioniert, weil man in sehr wenig Zeit eine sehr gute Anpassung, wenn das kardiovaskulär und metabolisch abgeklärt ist, ne, und die belastbar sind, dass man das gut machen kann. Man muss ein bisschen geschickt machen, weil das natürlich für Personen, die das nicht kennen, sehr anstrengend ist und man das nicht so gerne fortführt. Ja, also das ist natürlich so, diese Compliance-Idee ist natürlich eine andere dabei. Aber grundsätzlich ist das was auch gut funktioniert und deshalb dort auch einsatzfähig ist. Die Frage ist halt, wie häufig und wie dosiert macht man das? Na, und umgekehrt genauso, dass ich als Spitzensportler, der extrem viel trainiert, dann trotzdem sehr viel niedrigintensives Training machen muss, weil ich das Gesamtvolumen als Training sonst gar nicht verarbeiten kann, ist ja genau dasselbe. Ne? Also eigentlich bin ich dann eher in einem Bereich unterwegs, wo ich weiß, der wird jetzt meine maximale Sauerstoffaufnahme in den meisten Fällen nicht so sehr verschieben, aber ich brauche das, um dann die dosierten mittel- bis hochintensiven Einheiten besser verkraften zu können, ne, oder bereite das im Prinzip vor. Das heißt, wir haben immer ein Wechselspiel aus den Gesamttrainingsintensitäten und Umfängen, die immer miteinander in Zusammenhang stehen. Und das gilt eigentlich für die Leistungsorientierten wie für die Gesundheitsorientierten.
Ja, also kann man gar nicht so pauschal sagen, wenn du jetzt nach reiner Gesundheitsprävention trainierst oder wenn du jetzt nach Performance trainierst, dann solltest du auf jeden Fall Parameter XY so als Leitgröße nehmen und du solltest dann so bestimmte Parameter zur Seite lassen bzw. ignorieren.
Also ich würde sagen, du solltest dich mit deinem Körper beschäftigen, du solltest dich damit auseinandersetzen, was du machst, ne, dass du auch reflektierst, was du machst. Und es soll natürlich erstmal dazu führen, dass du regelmäßig und systematisch was machst. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Das ist auch die Definition von Training an sich. Ne? Also wenn ich zwei Punkte rausnehmen muss, dann ist das Systematische und das Planmäßige, dass ich mir sage, okay, das muss dazu führen, dass ich das mache. Und wenn das dann ein bisschen intensiver, weniger intensiv, ein bisschen länger, weniger lang ist, würde ich fast sagen, ist das egal. Hauptsache, das kommt zu einer gewissen Systematik, die in deinem Alltag integrierbar ist und die du langfristig umsetzen kannst. Das ist der Kern der Sache. Also langfristige Aktivität im Alltag einzubauen. Wir denken ja immer ans Laufen gleich oder an sportbezogenes Training. Aber einfach, wenn wir gesundheitsbezogen denken, muss das einfach mehr körperliche Aktivität über den Tag verteilt, sei es einfach nur Schritte zählen oder ähnliches. Das wäre ja die einfachste Variante. Das muss sein. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man ein bisschen weitergehen und sagen, okay, ich brauche dann diese oder jene Parameter. Die Herzfrequenz ist sicherlich der einfachste und sinnvollste Parameter, erstmal im Training, im Ausdauersport nutzbar zu machen. Und wenn ich es dann abgleiche mit einer Laborsituation, mit Schwellenkonzepten und mit Ruhemessungen in der HRV, dann bin ich schon einen Schritt weiter. Natürlich, manche mögen das mehr, andere weniger. Das ist so ähnlich wie die Social-Media-Nutzung. Ne? Für manche ist das wichtiger, für andere weniger wichtig. Zum Glück, muss man ja auch sagen. Und deshalb würde ich sagen, ist das etwas, was man so sukzessive dann logischerweise nutzen sollte. Und für neue Nutzer, es gibt Nutzer, die kommen über die Social-Media-Nutzung zum Laufen, das weißt du ja auch.
Stimmt. Also
von daher kann man es auch so rumsehen. Das positive Outcome wäre, dass ich mich mehr bewege und systematisch und langfristig mehr bewege. Ne? Und das ist im Laufen natürlich, das Laufen ist prädestiniert dafür, weil es halt doch sehr einfach ist. Ne? Ich brauche ein paar Laufschuhe und dann geht's los. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir im Laufen halt uns auch auf die Fahne schreiben können.
Ja, absolut. Ja, Olaf, ich glaube, das war auch ein schönes, starkes Fazit. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass Bewegung ja eben auf jeden Fall bei allen im Fokus steht und dass dann das Feintuning über die Parameter erfolgen kann. Wir im Großen und Ganzen uns aber doch dann gar nicht so sehr unterscheiden alle. Wir laufen alle natürlich hauptsächlich aus Freude, würde ich hoffen. Und ja, was die Ziele dann sind, ja, so sehr unterscheidet man sich dann trotzdem nicht. Fand ich sehr, sehr schönes Takeaway. Deshalb, es war mir ein Fest. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise heute.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin für den tollen Podcast.
Dankeschön. Hast du denn noch irgendwelche Anlaufstellen für unsere Zuhörenden? Weil ich meine, das Thema ist groß. Wahrscheinlich hätte man noch länger drüber sprechen können. Über jeden einzelnen Parameter kann man wahrscheinlich eine Folge füllen. Aber ja, erzähl doch gerne mal, was da vielleicht noch zum Nachlesen es da draußen gibt für unsere Hörenden.
Ja, also für die, die sich für den HRV-Bereich insbesondere und das vegetative Nervensystem interessieren, das ist natürlich mein Kernforschungsbereich, finden natürlich über mich, über den Kollegen Kronwald, den Kollegen Hottenrott, der ja auch schon bei dir war, übrigens natürlich auch als Person hier aus dem Feld, die sehr viel damit arbeitet, sehr viele Informationen. Wir haben gemeinsam diese hrv-sport.de Seite vor langer Zeit mal angefangen als eine Arbeitsgruppe, die Herzfrequenzvariabilität im Sport promotet, auch mit vielen Workshops. Da finden wir Informationen. Und wo ich mich seit langem sehr engagiere, um die Herzfrequenzvariabilität, das vegetative Nervensystem so allgemein in dem präventiven Setting, auch mit Longevity und Gesundheit, sich anzuschauen. Da ist die IGAF eine gute Anlaufstelle. Das ist die Internationale Gesellschaft für autonome Funktionsdiagnostik und Regulationsmedizin. Die haben eine eigene Seite mit Fortbildungen, mit Kongressen und Ähnlichem. Das ist etwas, wo man auch sehr viel über Regulation und wo das Vegetativum halt immer wieder eine Rolle spielt, auch lernen kann. Also das sind sicherlich die Punkte, wo Zuhörer mit Informationen gut versorgt werden.
Prima. Das verlinke ich doch gerne alles nochmal in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr, liebe Zuhörenden, euch dann nochmal persönlich reinlesen. Und damit war's das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Schreibt uns Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die auch gerne in die Kommentare. Dann ja, bemühen wir uns um die Beantwortung. Und folgt auch gerne dem Podcast. Darüber freuen wir uns ganz, ganz doll. Und damit bis nächste Woche. Bleibt gesund und keep on running.